Mein Sohn hat mich auf der Herfahrt gefragt, was ist denn das Thema von der Predigt? Und ich musste erst mal nachdenken. Wir hatten gar kein Thema ausgemacht. Aber ich habe dann spontan gesagt, Gott braucht keine Helden. Gott braucht keine Helden. Magnus Malm hat vor 30 Jahren ungefähr ein Buch geschrieben mit diesem Titel. Vielleicht kennt es einige von euch. Aber darum geht es. Wir haben Leitertage. Es ist Abschlusssonntag, auch der Leitertage. Und wir haben oft dieses Bild, Leiter, das müssen Helden sein. Leiter müssen starke Typen sein. Und wir leben ja auch in einer Welt der Rückkehr der Alpha-Tiere, wo der Ruf nach den starken Männern vor allem wieder laut wird, wo in Ost und West Leute, das Sagen haben, die sich rücksichtslos durchsetzen, denen demokratische Institutionen egal sind, die drauf pfeifen, was Kultur und Geschichte bedeuten, sondern die sagen, ich bestimme jetzt, wo es lang geht. Rücksichtnahme ist Schwäche. Zögern, überlegen, sich beraten ist ein Zeichen von Schwäche, sondern einfach drauf losgehen, draufhauen, zuschlagen. Und das ist der Führungsstil, der uns gerade irgendwo nicht nur durch bestimmte Politiker so vorgemacht wird, sondern das ist das, was wir auch in den sozialen Medien vielfach wiedergespiegelt bekommen. Mensch, Demokratien sind doch eigentlich viel zu langsam. Wir brauchen eigentlich mehr Autokratie. Wir brauchen mehr das Sagen der starken Männer. Wir brauchen nicht das lange Beraten, unsere Parlamente sind viel zu träge und lasst uns doch weniger Rücksicht nehmen auf die Schwachen, lasst doch den Starken das Zepter. Ich möchte heute Morgen mit euch über einen Leiter sprechen, der stark war und der lernen musste, schwach zu sein. Elia war ein Leiter, wie er heute gut ins Portfolio passen würde. Ein richtig starker Leiter. Ich nehme an, ich kann bei den meisten von euch diese Geschichte voraussetzen. Er hatte dem gottlosen König Ahab von Israel angekündigt, es wird 3 Jahre nicht mehr regnen. Und es hat 3 Jahre nicht geregnet. Und er war der gesuchteste Mann damals in ganz Israel, weil der Ahab wollte ihn natürlich fangen und umbringen, weil er ihm die Schuld gegeben hat für diese Dürrekatastrophe. Und dann sagt irgendwann der Elia zu dem Ahab, er tritt ihm entgegen, so als ob er gar keine Angst hätte, sagt, wir treffen uns auf dem Berg Karmel. Okay, und dort kommt es dann zum Showdown. Es geht darum, wer hat den stärkeren Gott? Ist Baal der starke Gott oder ist Jahwe der starke Gott, der Gott Israels? Das sollte in einer Art Gottesbeweis, sollte sich das zeigen. Und dann wurde abgemacht, da wird ein Stier geschlachtet und auf einem Altar aufgebaut und wird das Holz gerichtet und der Gott, der Feuer fallen lässt, auf das Opfertier, das ist der wahre Gott. Ihr müsst euch mal vorstellen, was für ein Mut der Elia hatte. Vor ganz Israel, 400 Propheten und Diener des Baal, ein Stier, der da liegt und jetzt soll ich beten, dass da Feuer fällt. Ich traue mich ja oft noch nicht mal für Kopfschmerzen zu beten, weil ich denke, wahrscheinlich passiert sowieso wieder nichts. Da kann ich mich doch blamieren. Kann ja eigentlich nur schief gehen. Und der Elia hat überhaupt keine Angst, dass irgendwas schief gehen könnte. Also ich weiß nicht, wie viel Testosteron und Adrenalin der getankt hatte, aber der steht da einfach und traut sich das zu. Und dann lesen wir im Kapitel vorher, dass da die 400 Baalspriester, die tanzen den ganzen Tag um diesen Altar herum. Die ritzen sich, die tanzen sich in Trance, in Ekstase und sie schreien, Baal, höre uns. Übrigens, es gibt ein wunderschönes Oratorium, fällt mir gerade spontan ein, von Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem Namen Elias. Da ist es unfassbar dramatisch in Musik umgesetzt, wie die da schreien, Baal, höre uns. Und dann der Elia, das ist noch so ein richtiger Einheizer, der sagt, ihr müsst lauter schreien, der hört euch nicht. Der sagt, der schläft vielleicht und er sagt sogar, vielleicht ist er gerade mal auf Toilette gegangen. Ihr müsst lauter schreien, der Baal, der ist ein bisschen taub. Und die schreien und schreien, am Schluss geben sie heiser auf und nichts passiert. Und dann betet Elia und boom, das Wunder geschieht und Feuer fällt und der Stier verbrennt. Er hat vorher, ja, ich gehe nicht auf jedes Detail, er hatte vorher noch Wasser drauf geschüttet. Das ist ja die leichteste Übung ohne Wasser. Mit Wasser ist ein bisschen dramatischer. Und dann fällt Feuer und das ganze Volk sagt, Jahwe ist der Gott, der wahre Gott. Was für ein Triumph. Solche Leiter brauchen wir, oder? Ich weiß nicht, Helge, wenn du solche Leiter hättest, ich glaube, du würdest ein bisschen Angst kriegen auch vor denen. Aber vielleicht soll der Helge so ein Leiter sein. Stark und selbstbewusst. Und wenn der was sagt, dann passiert es. Und er weiß, was Gott vorhat. Es wird drei Jahre nicht regnen und dann regnet es auch drei Jahre nicht. In einem Jahr haben wir hier in Backnang ein neues Gemeindehaus und es ist alles finanziert. Wäre doch cool, oder? Und nach diesem Triumph, dann beginnt das Kapitel, das wir gerade gehört haben. Der Ahab, der König, der mit der Isebel verheiratet ist, der fährt nach Hause und erzählt der Isebel alles, was sich da zugetragen hat. Die Isebel war eine ausländische Königstochter, die hat den Baals, den Kult, also die Götzenanbetung nach Israel quasi importiert. Also die war sozusagen die Oberpriesterin des Baals in Israel. Und statt dass die jetzt Mores gekriegt hätte und sagt, gefährliche Geschichte, vor dem Elia muss ich mich in Acht nehmen, die war aus dem gleichen Holz, die Isebel. Die hat Boten zu Elia gesandt und gesagt, die Götter sollen mich verfluchen, wenn du morgen, Elia, nicht genauso aussiehst wie die Baalspropheten, die du ermordet hast. Bam. Ich mach's mit dir genauso wie du mit den Baalspropheten. Und dann fällt der Elia überraschenderweise in eine tiefe Krise. Er verliert jeden Lebensmut. Ich lese das nochmal. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit hinein. Das ist das absolut perfekte Selbstmordprogramm. Eine Tagesreise weit in die Wüste gehen, ohne Proviant, den Diener lässt er zurück, wie verrückt kann man sein, den einzigen Menschen, der ihm vielleicht noch hätte beistehen können, er geht völlig allein, eine Tagesreise weit hinein. Das heißt, wenn er wieder zurück wollte, wie lange würde das dauern? Nochmal einen Tag. Das ist sehr wahrscheinlich, dass er das nicht schaffen würde. Also wenn du dich sicher umbringen möchtest, brauchst du nur einfach immer geradeaus laufen in der Wüste und dann weißt du, der Rückweg, den werde ich nicht mehr schaffen. Das ist ein Selbstmordprogramm. Und das spricht er ja auch aus. Das sagt er dann ja auch zu Gott. Da wünschte er sich zu sterben und sagte, es ist genug, Herr, nun nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Da legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterbusch ein. Einschlafen, das ist sozusagen kurz vor dem Tod. Ja? Wenn du so erschöpft bist, viele Menschen, die so in extremen Situationen überlebt haben, die berichten, dass wenn du einen bestimmten Grad der Erschöpfung erreicht hast, dass du dann nur noch schlafen möchtest. Zum Beispiel, wenn Menschen am Erfrieren sind, ist das das Gefährlichste, wenn sie einschlafen, weil dann geht der Kreislauf ja noch weiter zurück und dann werden sie nicht mehr aufwachen. Er schläft ein und eigentlich ist das das Ende. Und dann greift Gott ein. Ein Engel kommt, weckt ihn auf und sagt: Elia, du Loser, Mensch, auf dich ist kein Verlass. Was bist du für ein Feigling? Du hast gegen Ahab gewonnen, gegen die Baalspriester da auf dem Berg Karmel und jetzt haust du vor Isebel ab. Mensch, reiß dich doch zusammen, was machst du hier? Nö. Wie redet der Engel zu ihm? Steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken. Holzofenbrot. Riecht ihr das? Was für ein fürsorglicher Gott. Was für ein fürsorglicher Gott. Ein Gott, der jetzt nicht sagt: Mensch, wie konntest du nur so versagen? Auf dich ist ja kein Verlass. Einfach abhauen. Jetzt, wo ich dich eigentlich in Israel bräuchte. Nein, steh auf und iss. Und er hat ihm Brot und Wasser und er lässt ihn essen und er lässt ihn schlafen. Ich finde das so tröstlich. Er führt auch kein Seelsorgegespräch mit ihm. Er lässt ihn einfach essen und schlafen. Manchmal brauchen wir das, dass wir einfach in Ruhe gelassen werden. Manchmal sind wir sogar zu erschöpft, um irgendwelche Gespräche zu führen. Sondern unsere Bedürfnisse, Schlaf, Essen, Trinken, das muss erstmal gestillt werden. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass wir nicht nur Brain sind, sondern dass wir auch einen Körper haben und dass wir für den Körper sorgen müssen. Und das hat man in der Kirche auch lange Zeit einfach vergessen, dass wir leibliche Wesen sind, dass wir nicht nur Geist und Seele sind, sondern auch einen Körper haben. Man sagt sogar, wir sind eigentlich Leib. Wir sind das, was man sieht. Und man kann sich nicht von seinem Leib trennen. Gott weiß das. Und er weiß, dass zur Seelsorge auch die Leibsorge gehört. Und er sorgt sich um den Leib, um das Wohl, um die Gesundheit, um den Schlaf und das Essen von Elia. Er lässt ihn einfach schwach sein. Er peitscht ihn nicht wieder auf. Er staucht ihn nicht zusammen. Er redet ihm nicht moralisch ins Gewissen. Er hält ihm nicht sein Versagen vor Augen, sondern er gibt ihm zu essen und zu trinken. Und das Ganze nochmal. Der schläft dann wieder ein. Der muss so erschöpft gewesen sein, der braucht nochmal eine Runde. Und dann sagt der Engel: Steh auf und iss, denn der Weg ist weit für dich. Und da stand er auf und aß und trank und ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete dort. Der zweite Schritt, den Gott hier mit seinem ausgebrannten Leiter unternimmt, ist, dass er ihm eine Auszeit schenkt. Wow, wie wohltuend. Er hat gegessen, er hat getrunken, jetzt hätte er sagen können: So, jetzt habe ich dich wieder aufgepäppelt, komm wieder zurück nach Israel, da wartet noch viel Arbeit auf dich. Er schenkt ihm ein Sabbatical, eine Auszeit im geistlichen Rüstzentrum Sinai, am Berg Horeb. Sagt: Geh dahin, ruh dich dort aus. Und worauf kommt es dort an? Es kommt dort zu einer neuen Gottesbegegnung. Auf das zielt die ganze Geschichte ab. Es geht darum, Gott auf eine neue Art und Weise zu begegnen. Und auch das ist so weise. Versteht ihr, man kann Leiter sein, man kann hochgradig funktionieren, ohne aus der Begegnung mit Gott herauszuleben. Man kann das ja, man weiß, wie das funktioniert, man ist selbstbewusst, man kennt die Tricks und weiß, man hat die Tools drauf und die Skills und man ist einfach begabt und so und alle finden einen toll. Und darüber kann man ganz vergessen, dass wir dass wir von dem Wort Gottes leben, das aus dem Mund Gottes kommt, dass wir aus der persönlichen Begegnung mit Gott leben und aus nichts sonst. Und dass wir alle ausbrennen und kaputt gehen, wenn wir nicht immer wieder einkehren in die Begegnung mit Gott. Jeder und jede von uns braucht das. Diese Zeit mit Gott, dieses Sabbatical, diese Stille, dieses, wo man die Pflichten und den Druck einfach mal für wenigstens ein paar Minuten aussperrt und sagt, Gott, ich will dir begegnen. Wie geht es weiter? Siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Ich staune über die therapeutische Begabung von Gott. Gott stellt eine Frage und er lässt den Elia antworten und er hört ihm zu. Er hört ihm zu. Er lässt den Elia reden. Das ist so wichtig. Wir haben das im 20. Jahrhundert hat das die Psychotherapie wieder entdeckt in verschiedenen Ausprägungen, dass Leute dann, wenn sie reden können, wenn sie erzählen können, was in ihnen ist, was sie beschäftigt, dass sie dann anfangen, auf einen Heilungsweg zu kommen. Viel zu oft war die Kirche voll mit Ratschlägen. Ich weiß, was gut ist für dich. Und bevor die Leute überhaupt reden, sagen wir, du musst das machen und das ist auch nicht richtig bei dir und das musst du noch beachten. Danke fürs Gespräch. Aber Gott hat Zeit und Gott hört zu und er fragt, was tust du hier? Und jetzt redet Elia und wenn wir zuhören, was der Elia redet, dann verstehen wir sein Problem. Und ich glaube, vielleicht versteht er es auch, wenn er sich selber reden hört. Hört mal zu, was der Elia sagt. Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch danach, mir das Leben zu nehmen. Was hören wir denn da? Was ist denn das Problem von Elia? Das kommuniziert sich ja massiv durch diese Selbstoffenbarung von Elia. Selbstmitleid, klasse. Ich hab's gebracht. Es hängt alles an mir. Ich bin der Einzige. Und jetzt geht's auch noch an mich. Ganz später, ganz am Ende der Begegnung, sagt Gott so in einem der letzten Sätze, ach übrigens, Elia, es gibt noch 7000 andere, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Ups. Faktor 7000, der hat er sich verrechnet. Ja, ich der Einzige, bin der Einzige Treue, der Einzige, der hier den Laden noch aufrechterhält. Wenn ich nicht da bin, auf mich kann man sich verlassen, aber auf sonst niemand mehr. das ist ein Leiter, der sich für unabkömmlich hält. Kommentiert Gott das? Korrigiert ihn Gott? Nein. Ein guter Psychotherapeut, er lässt das einfach mal wirken, diese Rede. Weiter geht's. Da sprach Gott, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich versuche das mal so ein bisschen in meine Denke zu übersetzen. Gott sagt hier zu Elia: Elia, du hast mir gerade erzählt, wer du bist. Und wie du bist und wie stark du bist und wie unabkömmlich du bist und was das alles an dir hängt, jetzt zeige ich dir, wer ich bin und wie ich bin. Und jetzt würden wir doch eigentlich erwarten, starker Leiter, starker Gott. Jetzt würden wir doch erwarten, Gott, der zeigt sich als der im Windbraus, im Erdbeben, im Feuer. Gott zeigt seine Souveränität und seine Macht. Und jedes Mal wird betont, aber der Herr war gar nicht da drin. Mit anderen Worten, Elia, es kommt gar nicht auf Feuer und Erdbeben und Wind drauf an. Es kommt nicht auf die Power drauf an. Es kommt nicht auf diese Demonstration der Stärke drauf an. Ich bin in einem ganz leisen, schwachen Säuseln. Es gibt unendlich viele Versuche, diese Wendung zu übersetzen. Manche sagen, der Hauch eines verwehenden Nichts. Oder ein ganz dünner Ton. Also man weiß gar nicht so richtig, wie man das übersetzen soll. Aber es ist irgendwie so ein Geheimnis, dass Gott eben gerade nicht in den Medien der Stärke, in den Medien der Theophanie, der Gottesoffenbarung, Feuer, Erdbeben, Wind da ist. So hat er sich Mose am Berg Sinai offenbart. Aber hier macht er sich ganz klein, ganz leise, sodass man ihn überhören kann. Dass man die Ohren spitzen muss, dass man still werden muss, um hinzuhören. Und versteht ihr, das ist so wichtig. Wir können gut sagen, wir Leiter brauchen Wir müssen nicht stark sein. Aber wenn wir das Bild eines Gottes haben, der immer draufhaut und der immer stark ist, dann brauchst du auch starke Leiter, dann brauchst du Helden. Nur ein schwacher Gott kann sich schwache Leiter leisten. Nur ein Gott, der nicht darauf angewiesen ist, zu zeigen, wie viele Muskeln er hat. Nur ein solcher Gott kann sich schwache Leiter leisten. Und ich gehe jetzt mit euch einfach aus dieser Geschichte raus und gehe mit euch ein paar hundert Jahre weiter auf dem Zeitstrahl, als der Messias Jesus in Judäa unterwegs war und in Israel. Und seine Jünger haben zu ihm gesagt, du bist der König. Du bist der Messias. Und sie haben alle damit gerechnet, dass er jetzt seine Stärke zeigt. Sie haben ihn zum König ausgerufen an Palmsonntag. Aber das Verrückte war, je länger sie mit Jesus unterwegs waren, desto schwächer wurde der. Die haben die Welt nicht mehr verstanden. Der Messias, der König, der Leiter, das Abbild Gottes, der ist schwach. Und dann stirbt er an diesem Kreuz. Der eine Berg, der Horeb, und der andere Berg, Golgatha, wo Gott sich ausspricht in einem Verseufzen, in einem verstummenden Nichts, wo der Messias noch sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es, und er neigte sein Haupt und verschied. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, der sich auch dort am Berg Horeb dem Elia geheimnisvoll offenbart. Nicht ein Gott, der draufhaut, sondern ein Gott, der schwach sein kann und der die Schwäche umarmen kann und der mit der Schwäche umgehen kann. Das ist der Gott, mit dem wir unterwegs sind. Und deshalb können wir auch in der Gemeinde miteinander und füreinander und voreinander schwach sein. Und deshalb brauchen wir keine Leiter, die auf den Putz hauen und die zeigen, wie toll sie sind, sondern Leiter, die mit diesem Gott unterwegs sind. Dietrich Bonhoeffer hat 1944 aus dem Gefängnis geschrieben, nur der schwache Gott kann uns noch helfen. Und ich sage Amen, ja, so ist es. Wenn wir uns umschauen, würden wir doch denken, wann kommt endlich dieses Erdbeben und dieses Feuer und dieser Wind, der es mal den Mächtigen heimzahlt. Und wir warten irgendwie darauf und es geschieht nichts. Und es ist die große Herausforderung, dass wir das nicht aus eigener Stärke produzieren, sondern dass wir hinhören, dass wir dem Messias Jesus nachfolgen, der schwach sein konnte und der schwache Menschen in seine Nachfolge ruft. Und ich schließe diese Predigt mit einem, der es verstanden hat, wenigstens ein bisschen, der auch so ein Eiferer gewesen war. Ein Eiferer, so ein Elias, so ein Draufhauer, so ein 180-prozentiger. Saul, Paulus. Und zu ihm hat Jesus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig, kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Darum will ich mich am liebsten rühmen meiner Schwachheit, denn dort, wo ich schwach bin, erweist sich der Ruhm und die Ehre und die Kraft des Messias Jesus. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Wir leben in einer Welt, Jesus, die nach Stärke ruft, die Stärke fordert, wo Schwachheit und Schwäche bestraft wird mit Verachtung und mit Ausgrenzung. Und wir leben in einer Welt, wo die Stärkeren scheinbar das Feld behalten. Ich möchte glauben an dich, Jesus, dass du das letzte Wort behältst und dass deine Schwachheit stärker ist als die Stärke der Menschen. Und dass durch deine Ohnmacht die Welt erlöst wurde. Und dass auch die Starken ihre Knie beugen werden vor dir. Ich bete darum, dass wir in diesem Geheimnis wachsen und Geborgenheit finden. Deine Schwachheit ist keine Schwächlichkeit, ist kein Verzicht, ist keine Resignation, sondern die Bereitschaft, durch das Leiden hindurchzugehen, auszuhalten in dieser Welt, Verantwortung zu übernehmen und dennoch nicht die Waffen dieser Welt zu benutzen. Hilf uns. Und ich bete für diese Gemeinde hier in Backnang, mach du sie stark für die Aufgaben, für die Berufung, die du hier in dieser Stadt mit ihnen hast. Mach sie stark für alle Entscheidungen, die vor ihnen stehen. Gib ihnen starke Leiter, die auch schwach sein können. Segne du diese Gemeinde und setze sie zum Licht in dieser Stadt. Amen.